Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Heute beschäftigen wir uns mit Lieferdiensten, weil sich nämlich der Philipp mit diesem Thema beschäftigt hat. Zu Philipp kommen wir gleich. Peter hat uns aber sicherlich wieder ein schönes kleines Trivia zum Thema mitgebracht.
Ja, zum Nachstellen der stressigen Arbeitssituation von Fahrradkurieren klingelt hier übrigens gerade das Telefon. Außerdem hört ihr im Hintergrund vermutlich meine Kollegin bei der Videokonferenz. Was ich mitgebracht habe, ist wieder eine Frage. Es ist wieder eine Jahreszahl. Das heißt, unser Gast und André kann gleich wieder mitraten. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, zuerst eigentlich, ab wann Fahrradkuriere so ein Ding sind in Deutschland und hatte da zuerst bei der Recherche dran gedacht, mal rauszufinden, wann Lieferando und so weiter sich hier gegründet haben. Das war dann aber alles nicht so überraschend, deswegen gab es da kein Trivia. Hab dann allerdings drüber gestolpert, ab wann denn überhaupt die ersten Fahrradkuriere in Deutschland ihren Dienst aufgenommen haben. Und hier geht es jetzt explizit nicht darum, ab wann Unternehmen sich gegründet haben, die irgendwie Fahrradkuriere wirklich flächendeckend eingesetzt haben, sondern wann hat der erste Mensch als Fahrradkurier tätig geworden, hat Dinge von A nach B gefahren mit seinem Rad. Und da gibt es zwei Jahreszahlen dazu. Die sind beide sehr nah. Einmal in den USA, einmal in Deutschland. Damit gebe ich jetzt mal weiter an die Hunde.
Das ist eine gute Frage, Peter. Also ohne jetzt eine konkrete Zahl nennen zu können, weil ich jetzt mich mit der Historie des Fahrrades an und für sich nicht so auskenne. Aber ich würde mal darauf tippen, in dem Moment, sobald Fahrräder im Grunde genommen so ein bisschen massentauglich verfügbar waren, haben sie wahrscheinlich ganz schnell Leute gefunden, die gesagt haben so, oh, damit kommt man doch mal schnell und günstig durch die Gegend und kann zumindest kleinere Lieferungen damit schnell ausfahren.
Ja, das ist nichts dagegen, aber es ist natürlich vage gehalten. Philipp, bist du mutig genug, dich zu blamieren und eine Jahreszahl in den Raum zu werfen?
Ich hatte den gleichen Gedanken, hätte jetzt irgendwie mal gedacht, 1883. Ich weiß nicht, das Fahrrad ist, glaube ich, schon relativ alt, aber ich weiß nicht, wann sich der erste Unternehmer gesagt hat, er muss da mal schnell was, irgendeinen Bodengang erledigen und da hatte jemand schon ein Zweirad zur Hand.
Es ist tatsächlich später. Es ist
Okay.
tatsächlich später und das fand ich nämlich auch spannend. Und zwar ist der vermutlich erste Fahrradkurier Johann Baptist Rudorfer aus Hohenlinden. Und zwar hat der Ersatzteile für seine Kunden hin und her gefahren mit dem Fahrrad. Und das ist historisch erhalten. Und er war damit praktisch einer der ersten Fahrradkuriere. Und das war 1896. Und 2 Jahre vorher gab es den Pullman Rail Strike, also wir sind hier mitten in der Gewerkschaftsgeschichte auch, und zwar in San Francisco. Und da haben die Eisenbahner gestreikt. Und während die Eisenbahner gestreikt haben, hat tatsächlich jemand ein Bicycle Messenger eingerichtet. Das heißt, weil bestimmte Ersatzteile nicht mehr transportiert werden konnten, wurden die dann per Fahrrad hin und her gefahren als Streikbrecher. Das heißt, also die nachweisbar allererste Fahrradkurier, die ich gefunden habe, sind gleich Streikbrecher. Und um das zu vervollständigen, genau, was man dann findet mit dem, wo er dann ja auch dran war, also als Fahrräder, beziehungsweise in dem Fall sind es 3 Räder, dann so durchgesetzt waren, dass man sie umgesetzt hat. Da sind eine der ersten Firmen, die ich gefunden habe, ist die Firma Rothe Radler aus, die hatten in München, Stuttgart, Freiburg und Regensburg und die haben Sendungen ausgeliefert per Dreirad. Das waren so eine der ersten. Über deren Arbeitsbedingungen habe ich aber tatsächlich nicht recherchiert. Aber soweit mal zu unserem Trivia heute.
Spannend, passt auf jeden Fall sehr gut dazu. Aber gleich begeben wir uns in das Jetzt und Heute, denn Philipp hat sich eben mit dem Thema Lieferdienste auf dem Fahrrad beschäftigt. Und dazu kommen wir gleich, aber jetzt gehen wir erstmal ins Intro und dann sind wir gleich wieder für euch da.
Arbeitswelt Podcast. Arbeit anders machen.
So, und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Philipp, du bist heute zu Gast bei uns und wie immer fangen wir diesen Teil dann damit an, dass du dich erstmal selber vorstellen darfst. Leg los.
Ja, moin, ich bin Philipp, studiere Politikwissenschaft gerade in Berlin, mache hier meinen Master, bin bei der Hans-Böckler-Stiftung, war früher auch bei Verdi, in der Verdi-Jugend aktiv, habe mich da mit gewerkschaftlichen und arbeitspolitischen Themen irgendwie auch im Studium und abseits beschäftigt. Genau, jetzt über Peter und Nathan nochmal dazugekommen, mich da ein bisschen länger mit einem Thema auseinanderzusetzen, das ich schon mal im Studium vor mir liegen hatte und genau, habe mir da nochmal genauer die Arbeitsbedingungen, auch so ein bisschen das Arbeits- oder Geschäftsmodell von Lieferando angeschaut.
Jetzt hast du gesagt, du hattest das schon mal auf dem Tisch liegen, aber was war denn der Grund, warum du dich dann näher damit beschäftigt hast? Ich meine, Arbeitswelt ist ein weites Thema, trotzdem hast du dich jetzt ausgerechnet mit, wie du das so liebevoll genannt hast, der Lage der radelnden Klasse in Deutschland beschäftigt. Warum?
Das war eigentlich noch in Dortmund, da habe ich mit einem Freund zusammen gewohnt, der bei Lieferando gearbeitet hat, eine Freundin aus der Stadt auch, die haben da einen Betriebsrat gegründet, das war in 2019, 2020 und war also nur für sich, glaube ich, schon eine dynamische Situation bei denen und ich hatte irgendwie mit beiden immer wieder, ehrlich gesagt, Gespräche, also das ganz normale Küchentischgespräch, wie scheiße die Arbeit ist, wie stressig die Arbeitsbedingungen sind und vor allem irgendwie bei beiden so das große Rätsel, warum um alles in der Welt fahren wir eigentlich für Lieferando? Das lohnt sich für dieses Unternehmen eigentlich nicht. Die beiden, die Kolleginnen, mit denen ich gesprochen hatte, waren sich ziemlich sicher, dass Lieferando mit jeder Fahrt, die sie tun, die sie da tätigen, nicht das reinwirtschaften kann, was sie das Unternehmen kosten. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich hatte es am Anfang eigentlich gar nicht geglaubt, aber das war so ein bisschen auch bei mir der Startschuss, da irgendwie mal nachzuschauen, ob das denn stimmt und wenn ja, wie das dann trotzdem Sinn ergeben kann.
Na gut, jetzt sind wir ja wirklich mitten im Thema drin. Dann erzähl das mal. Lieferando, das sind, wenn ich mich richtig erinnere, so Leute auf dem Fahrrad und die tun Essen ausfahren. Warum soll sich das nicht lohnen?
Genau, also ich habe ein bisschen recherchiert. Es gibt ein Interview, das die genauen Zahlen sind immer schwer zu bekommen. Es gibt ein Interview aus dem Jahr 2022, wo der Lieferando-Chef das einmal vorrechnet. Die Preise haben sich seither geändert, aber wenn man davon ausgeht, dass der Mindestlohn gestiegen ist, das allgemeine Preisniveau gestiegen ist, dann bin ich mir nicht so sicher, also dann bin ich mir sicher, das nimmt sich nicht viel. Da sagt er, so ein Rider, der kostet pro Stunde ungefähr 20 Euro. Das ist die damalige, also das damalige quasi Arbeitgeber brutto. Das ist mittlerweile natürlich mehr, aber der schafft in dieser Stunde irgendwas um die 2 Aufträge. Also bei einem durchschnittlichen Transaktionswert von 25 Euro war es damals, wird bestimmt heute mehr sein. Und der Marge, die sie dem Unternehmen, dem Restaurant berechnen, kommt der ungefähr auf 7,50 Euro pro Auftrag. Das heißt, der kostet in der Stunde oder pro Auftrag, wenn man es jetzt pro Auftrag rechnen will, kostet er einen Zehner und fährt den nicht mehr rein. Das war quasi das Puzzle, auf das auch die beiden Freunde von mir gekommen sind, die ja sehen im Schnitt, was sie irgendwie an Zeit brauchen, wissen, dass sie, was ihr Stundenlohn ist und dann auch immer wieder auf die Quittung da schauen können und sehen, wie wenig oder wie viel da der Bestellwert ist. Ja, also das soweit stimmt deren Annahme und wir hatten auch ein paar Theorien, wie das dann sein kann oder wie sich das irgendwie, warum sich Lieferando da dann irgendwie trotzdem sie als Fahrer hält. Das eine war die Theorie, das ist ohnehin egal. Also das Unternehmen macht gar keinen Profit. Das da gilt irgendwie das im Finanzkapitalismus gängige Mantra Wachstum vor Profit. Also erstmal muss man eine Plattform aufbauen, die den Markt beherrscht und dann drückt man die Preise hoch oder dann rollt man quasi was aus. Ich hatte so meine Zweifel daran, weil natürlich die Frage ist, wenn ich jetzt als Venture-Kapitalist oder so mein Geld investiere, warum dann in ein nicht profitables Unternehmen? Und die andere Theorie war so ein bisschen, dass man die Last-Mile-Visibility, nennt das Lieferando, glaube ich, selbst damit pusht. Also die Kollegin, die da gearbeitet hat, war eigentlich eine Weile zumindest der Überzeugung, was sie macht, ist eigentlich weniger Essen ausfahren und mehr so eine radelnde Litfaßsäule zu sein. Ich glaube, beides hinkt so ein bisschen, weil man sich ja trotzdem fragt, Lieferando gibt viel Geld für Werbung aus, auf Social Media, auf Plakatwänden. Warum hält man sich dafür noch Rider? Die sind ja auch wirklich ein teurer Punkt und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das irgendwie groß meinen Hunger anregt, wenn ich da irgendwie so einen verschwitzten Fahrradfahrer durch die Stadt eiern sehe.
Vielleicht zum ersten Punkt mal mit dem Finanzkapital. Die Frage ist ja ein bisschen, hat man es mit einem Geschäftsmodell zu tun, was zumindest im Prinzip skalierbar ist? Also man erinnere mal dran, Tesla hat bis ins Jahr, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, 2022, 2023 nur Minus gemacht. Ich hatte da mal einen Artikel drüber geschrieben, der im Jacobin veröffentlicht, ich glaube 2022, über das erste Tesla-Modell. Das wurde damals für 80.000 Dollar, glaube ich, verkauft. Man nagelt mich mal nicht fest auf die genauen Zahlen. André kann den Artikel auf jeden Fall in die Thumbnails am Ende machen. Und wurde für, ich glaube, 80.000 Dollar waren es, wo es verkauft wurde. Und 200.000 Dollar hat die Produktion dieses Tesla-Modells gekostet. Also da war tatsächlich genau das, was du beschrieben hast. Der ständige Wachstum von Tesla hat dafür gesorgt, dass die ständig mehr Kredit aus dem Finanzkapital bekommen haben. Und obwohl das also eine riesige Geldverbrennungsmaschine war, ist das Gesamtvolumen der Firma permanent angewachsen. Da war eben immer die Spekulation vorhanden, dass ab einem gewissen Punkt Tesla es schafft, billige, also Autos herzustellen, die im Endeffekt in der Produktion dann mal billiger sind als im Verkauf. Und dann Tesla das große Ding der Zukunft sein wird. Und das haben sie dann eben auch mit der Erstellung dieser Gigafactories, unter anderem ja in Brandenburg, auch erreicht. Inzwischen ist es so, dass die Autos billiger produziert werden, als sie verkauft werden. Und um jetzt zu den Radlern zurückzukehren, da ist natürlich die große Frage, wie soll denn dieses Geschäftsmodell jemals skalierbar sein? Also wie soll man, wenn ein Stundenlohn, der auf Mindestlohn basiert, wo er das tut und der noch nicht mal ausreicht, um das Geld für das Essen reinzubekommen, wie soll der eigentlich skalierbar sein? Von daher meine ich auch, dass deine Zweifel, dass das die Erklärung der Sache ist, sehr angebracht sind. So, das war jetzt ein sehr langes, finde ich schlüssig, dass das nicht die Erklärung ist, aber ich wollte es einfach mal länger würdigen, weil es gibt viele Beispiele da im Digitalisierungsbereich, wo ja auch dein Job reinzählt, also dieses Radler ist ja auch ein digitalisierter Job, weil die ja alle über diese Apps da im Kreis gescheucht werden, die im Endeffekt erstmal lange Zeit noch nicht skalierbar sind, aber da reden wir mal an anderer Stelle über andere Jobs. Jetzt geht's über Fahrradkuriere. Was ist jetzt deine positive Erklärung, wenn die beiden es nicht sind?
Genau, also was ich anzubieten habe, und da muss man sagen, da habe ich mich jetzt mit Lieferando auseinandergesetzt, deswegen ist die Frage, wie sich das bei anderen Lieferplattformen irgendwie verhält, nochmal vielleicht eine andere. Bei Lieferando muss man sagen, das Paradoxe ist, dass dieses Unternehmen eigentlich immer genau dann schwarze Zahlen schreibt oder Gewinn macht, wenn es selbst nicht liefert. Also insofern, was Lieferando anbietet, sind zwei verschiedene Geschäftsmodelle. Das eine ist das Delivery-Modell und das andere ist das Marketplace-Modell. Das listen die selbst so auch auf und was sie im ersten Fall anbieten, ist das, was man sich jetzt irgendwie so denken wird. Das ist ja ein Lieferdienst, Delivery. Da kommt ein von Lieferando angestellter Rider zum Restaurant, nimmt meine Bestellung entgegen und fährt die zu mir nach Hause. In dem Fall fällt eine Kommission an, vielleicht noch eine Liefergebühr und darüber, also das ist die Tätigkeit, die Lieferando dann den Dienst, den Lieferando anbietet und seine Rider berichten lässt. Meine Eltern wohnen auf dem Dorf, auch die bestellen über Lieferando. In der Region fährt, da gibt es niemanden von Lieferando. Die bestellen trotzdem über Lieferando und auch da wird eine Kommission fällig. Das heißt, hier kommt das Marketplace Modell zum Tragen. Lieferando bietet jetzt nicht mehr die Lieferdienstleistung an, sondern eben nur die Vermittlung von Kundinnen zu Restaurant. Und auch dafür knöpft es den Restaurants einen Anteil an den Kosten der Essensbestellung ab. Dieser Anteil macht, die Zahlen sind, glaube ich, auch vom letzten oder vorletzten Jahr, macht 90% der Lieferungen oder der Bestellungen, die über die Plattform abgewickelt werden, aus. In den Fällen macht Lieferando tatsächlich Gewinn und das ist auch das, was die Plattform in der Hauptsache anbietet. So richtig aufgelöst ist die Frage damit noch nicht, warum hält man sich dann die so unrentablen Fahrerinnen und Fahrer in der Stadt weiterhin? Und die Antwort, die ich anzubieten hätte, wäre, dass um eine Kommission auch dann abzuknöpfen, einem Restaurant zum Beispiel, oder dem Restaurant abzuknöpfen, wo Lieferando ja an und für sich erstmal gar keine Tätigkeit übernimmt, abgesehen von der Vermittlung des Auftrags. Dafür bedarf es einer Monopolstellung oder zumindest einer sehr marktdominierenden Stellung, weil man ansonsten als Restaurant ja genauso gut die Lieferdienstleistung die man selber übernimmt, über jeden anderen x-beliebigen Lieferdienst abwickeln könnte. Dafür das Lieferando, also auch in dem Fall, in dem sie selbst keinen Beitrag dazu, dass das Essen gekocht und zu mir nach Hause geliefert wird, dass sie auch da sich mit, ich glaube 12% waren es, als ich zuletzt nachgeschaut habe, beteiligen. Dafür brauchen sie nach beiden Seiten, bei den Kunden wie bei den Restaurants, eine Monopolstellung, um dem Restaurant, also auch in dem Fall sagen zu können, diese zusätzliche Essenslieferung, dieses zusätzliche Geschäft, das machst du nur, wenn du auf Lieferando bist. Und das ist dir die 12% Umsatzeinbuße dann auch mal wert. Auch da gibt es, glaube ich, eine kleine Reihenfolge. Für die Restaurants müssen natürlich die Kunden bei Lieferando monopolisiert sein. Also wenn ich Essen bestelle, dann sollte ich das irgendwie gefälligst über Lieferando und nur über Lieferando tun. Und nicht nur ich, sondern der gesamte deutsche Markt, zumindest im Gros, weil ansonsten natürlich schwer die Frage ist, ob man sich als Restaurant das wirklich die hohe Kommission wert sein lassen will. Und dafür wiederum muss ja für die Kunden auf Kundenseite, also Kunden für Lieferando sind beides Kunden, jetzt Kunden im Sinne von die Konsumenten, die Essen bestellen, für die muss dafür natürlich auch Lieferando das ein universelles Angebot darbieten. Also das heißt, wenn ich jetzt, ob ich auf dem Land wohne oder in der Stadt und egal wo, muss dann auch wirklich jedes Restaurant auf Lieferando vertreten sein. Und da kommen die Rider dann tatsächlich ins Spiel. Jetzt gibt es nämlich Restaurants, die selbst nicht liefern wollen, trotzdem auf Lieferando vertreten sein müssen. Das ist für mich als Plattformnutzer, als hungriger Essenbesteller, trotzdem wirklich jedes Restaurant und jedes Menü irgendwie auf Lieferando vertreten sein muss. Dafür übernimmt dann Lieferando in diesen Fällen zur Aufrechterhaltung seines Monopols auf Kundenseite die Lieferdienstleistung selbst da, wo sie sich nicht rentiert.
Spannend. Ich meine, das hat viel für sich. Ansonsten hätten wir natürlich deinen Artikel, unseren Sammelband auch nicht abgedruckt. Ich würde gerne so ein bisschen jetzt noch anschließen, was nicht im Artikel steht, was du vielleicht auch gar nicht weißt. Du hast schon angedeutet, die Zahlen sind jetzt ein bisschen her. So ist das mit wissenschaftlichen Artikeln. Und das Ganze ist auf Lieferando begrenzt. Hast du trotzdem ein bisschen Übersicht? Ich meine, ich selber kenne mich mit Uber Eats zum Beispiel überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, was da anders ist. Also vielleicht auch jetzt gar nicht so spezifisch tief rein, wie du das da in dem Artikel gemacht hast, aber dass man ein bisschen so eine Übersicht hat. Ich weiß zum Beispiel, Lieferando, da sind die Leute ja hauptsächlich festangestellt. Inzwischen muss man sagen, aber inzwischen sind die Leute hauptsächlich festangestellt. Wie sieht denn das aus an Arbeitsbedingungen, Geschäftsmodellen? Ist aber wirklich ein bisschen nur als Vogelflug bei den anderen Lieferservicen, Fahrradkurieren, na eben der radelnden Klasse insgesamt.
Wobei ich jetzt ganz kurz noch ergänzen wollen würde, ich möchte also Peters Frage unterstützen, indem ich sage, mir ist halt in letzter Zeit extremst viel Werbung aufgefallen von zwei anderen Anbietern. Und da die ja, also ich kann mir zumindest keine wirklich anderen Herangehensweisen als die reine Vermittlerrolle oder aber wir haben eigene Fahrerinnen und Fahrer, die das ausliefern, kann ich mir das jetzt gar nicht so richtig vorstellen. Und wenn schon Lieferando so als immer noch Platzhirsch, zumindest in Deutschland, da mit dem selber ausfahren lassen keinen Gewinn machen kann. Wie kann das da bei den anderen aussehen? Insofern wollte ich einfach nur Peters Frage unterstützen.
Ja, ich kann euch zu den anderen so ein paar Basic-Sachen sagen, die ich jetzt auch im Vorfeld nochmal rausgesucht habe. So en Detail wie bei Lieferando kenne ich mich wirklich nicht aus. Zuallererst, Lieferando ist Platzhirsch, das weiß man irgendwie. Was ich jetzt nochmal nachgeschaut habe, für 2024 hatte ich Zahlen von Statista gefunden. Das sind 3/4 der Bestellungen werden über Lieferando abgewickelt. Also das ist erstmal eine marktdominierende Stellung. Das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, weil wenn ich jetzt irgendwie so aus dem Fenster schaue, hier nicht daheim schon, da sehe ich irgendwie erstmal Werbung für Volt. Wenn ich irgendwie auf der Straße unterwegs bin, sieht man irgendwie die Grünen von Uber Eats. Lieferando sieht man auch noch, aber es ist irgendwie nicht so eindeutig, wie jetzt irgendwie zumindest die Zahlen irgendwie es ausschauen lassen. Zu Volt kann man sagen, Volt und Uber Eats sind so die zumindest von den Restaurantlieferungen auf Platz 2 und 3. Uber Eats ist tatsächlich auf Platz 2 und Volt mit 8% dann auf Platz 2. Also es ist schon ein sehr geringer Anteil. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass die halt eben jetzt ihren Markteintritt relativ kurz, also noch nicht so lange, der ist noch nicht so lange her. Die Arbeitsweise, muss ich ehrlicherweise sagen, bei Uber Eats habe ich ein bisschen was, also Konfligierendes gefunden. Das letzte, was ich gehört habe, war von Arjo John, den ihr vielleicht kennt hier aus Berlin, auch der sich viel mit migrantischen Beschäftigten bei Lieferdiensten auseinandergesetzt hat, der geschrieben hat, dass Uber Eats zum Beispiel nur auf Solo-Selbstständige setzt. Bei Volt ist es so, dass sie, also genau, das vielleicht noch kurz als Nachtrag, das stimmt, wie Peter das gesagt hatte, bei Lieferando gibt es keine Solo-Selbstständigen. Die, was sie jetzt, glaube ich, machen wieder oder auch wieder vielleicht vermehrt, ist, dass sie über Leiharbeit nochmal Beschäftigte hinzukaufen, aber der Großteil der Fahrerinnen und Fahrer ist bei Lieferando selbst angestellt. Bei Uber Eats genau im Großteil Solo-Selbstständige oder vielleicht auch ausschließlich, das weiß ich jetzt nicht genau sicher. Bei Volt ist es so, da gab es auch vor 2 Jahren, glaube ich, irgendwie einen kleineren oder Presseberichterstattung zumindest darüber, dass die nicht nur selbst anstellen, sondern diese Anstellung auch wieder auslagern, nicht an große Leiharbeitsfirmen, wie man das bei Lieferando kennt, die dann mit Young Capital, glaube ich, ihre große Kooperation haben, sondern an ehemalige Fahrerinnen oder an Menschen, die tatsächlich irgendwie das als Kleinstunternehmen betreiben und die dann wiederum selbst Fahrerinnen und Fahrer anstellen. Und darin besteht eigentlich nur, also die Strategie dahinter ist eigentlich nur, dass man sich über so ein Subunternehmertum der Aufrechterhaltung von arbeitsrechtlichen Standards irgendwie entzieht. Da gab es dann dementsprechend auch die Berichterstattung als Unternehmer, die eben dieses Subunternehmertum eben jetzt übernommen haben. Die haben dann die Bezahlung von Volt eingestrichen, aber die dann nicht an ihre Fahrerinnen und Fahrer weitergegeben. Es gibt auch, glaube ich, viele Fälle, wo, das ist auch eine Info von Arjo John, der dazu sehr sich da sehr gut mit auskennt und auch gerade mit der Lage von migrantischen Fahrerinnen und Fahrern, die halt die Arbeit oftmals auch als in Verknüpfung mit ihrem Aufenthaltsstatus da besonders darauf angewiesen sind. Er meinte, dass das, was die Lieferplattformen auch zu einem großen Grad tolerieren, ist das Account-Sharing. Also dass eine Person einen Account anlegt, dann irgendwie 40 Stunden in der Woche fahren würde, de facto aber von diesem Account zwei Menschen leben, weil die sich den teilen als Teilzeit jeweils. Das sind die, also jetzt zum Thema Beschäftigtenstatus, sind die unterschiedlichen Vorgehensweisen, die es da gibt. Es steht alles, finde ich zumindest, so ein bisschen unter dem Vorbehalt, dass man hier halt über ein Viertel des Liefermarkts spricht. Und das Gros ist das, was von Lieferando abgedeckt wird. Die andere Seite, über die man sprechen kann oder sollte in dem Zusammenhang, ist natürlich auch, was wird geliefert? Also Lieferando hat da selber ja eine große Reise von, man liefert nur von Restaurants zu, man liefert mittlerweile in den Städten zumindest. Da gibt es auch dann komische Kooperationskonstrukte, aber da liefert man dann auch Lebensmittel, so wie man das zum Beispiel auch von Flink kennt oder kannte, von Getir, von den Gorillas, hier in Berlin zumindest, liefern auch von Essen, nicht nur von Essensmärkten, sondern von Technikmärkten wie Saturn. Und ich glaube, in Hamburg kann man sich sogar mittlerweile Sextoys liefern lassen. Also es ist wirklich eine breite...
Hamburg!
Auf jeden Fall ist eine große Bandbreite, die natürlich auch davon lebt, dass man sagt, bestrebt davon, die relativen Lohnkosten zu drücken. Also die Arbeit darüber rentabel zu machen, dass man jetzt nicht mehr für im Schnitt, was waren es, 30 Euro Essen ausliefert, sondern vielleicht für 100 Euro irgendwie Technikartikel. Auch darüber, das ist eine Strategie, wie die Unternehmen versuchen, rentabel zu werden. Und da muss man sagen, also bei Uber Eats zum Beispiel, die liefern auch, ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Städten ist, liefern die auch Lebensmittel. Genau, das sind so die paar Basic Facts, die ich da irgendwie noch vorher rausgesucht habe. Ansonsten ist es natürlich ein wahnsinnig dynamischer Markt, in dem irgendwie in den letzten 2 Jahren eine Handvoll von Unternehmen einfach sich zurückgezogen hat. Wie Volt und nicht Volt, eben Getir, die Gorillas, Flink mittlerweile, also erstmal das Angebot sehr zurückgefahren hat, jetzt eine Kooperation mit Lieferando tatsächlich eingegangen ist und gleichzeitig drängen auch ganz neue Player auf den Markt. Muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, womit ich mich auseinandergesetzt habe, waren die Restaurantlieferungen. Das ist ja das, was auch Lieferando irgendwie im Großteil tut. Da gibt es aber auch ein ganz anderes und auch, wenn man an die finanzkapitalistische Seite davon denkt, ja, sehr als so Zukunftshoffnung irgendwie bedachtes Feld, nämlich der Lebensmittellieferung. Und da gibt's dann, das kennt man bestimmt auch irgendwie aus Werbung oder man hat es in der eigenen Stadt gesehen, mit Picknick oder Flaschenpost, Marken, die da in den Markt drängen, die nicht das kleine Startup von nebenan sind und jetzt wachsen, sondern hinter denen dann zum Beispiel Rewe oder ich glaube bei Flaschenpost mittlerweile Dr. Oetker stehen und versuchen sich so teilweise über den Lebensmittelliefermarkt oder über den, also auch mit einem Eintritt in den Restaurant-Essensliefermarkt irgendwie Einfluss zu verschaffen.
Was weißt du bei diesen Lebensmittellieferfirmen, was weißt du da über die Arbeitsbedingungen?
Also zumindest was man der Presse entnimmt, ist das nicht viel besser. Die Arbeit dort, das ist glaube ich bei den Gorillas, habe ich mir das mal angeschaut, hier in Berlin war das ein Startup, die Essen tatsächlich aus eigenen Lagern geliefert haben. Die eine Besonderheit ist, es gibt dort Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, die erstmal nicht nur Rider sind und auch nicht leitende Angestellte oder so, sondern die in den Lagern arbeiten. Und da gab es während Covid die ersten Streiks in Deutschland, die eben relativ unorganisiert erstmal gesagt haben, wir arbeiten hier in Arbeitsbedingungen, gerade während der Pandemie, die sind nicht sicher. Wir arbeiten, das war in Berlin, als es im Winter auch so eisig kalt war. Wir arbeiten hier mit überhaupt nicht arbeitstauglicher Kleidung, wir müssen trotzdem fahren, obwohl die Straßen vereist sind. Und da hat sich dann irgendwie ein Protest organisiert, das auch über diese Worker Collectives, die sich gegründet haben, als eben so einen Betriebsgruppen, die dann eben auch außerhalb der deutschen klassischen Mitbestimmung stehen. Also es ist kein Betriebsrat in dem Sinne, die von der Betriebsverfassung geschützt werden oder eine Gewerkschaft, die sich da irgendwie in Tarifauseinandersetzung begeben hätte, sondern es waren Mitarbeitende, die gesagt haben, wir können so nicht arbeiten und die sich da irgendwie dagegen gestellt haben. In dem Fall, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Einschränkung von dem, was ich in dem Artikel gefunden habe. In dem Fall wickeln die Unternehmen tatsächlich all ihre, also gerade bei so Lebensmittellieferungen, die wickeln all ihr Geschäft mit eigenen Lieferfahrerinnen und Fahrern ab. Also es ist nicht so, dass dann am Ende doch Edeka oder Rewe selbst liefern würde und sich flink eine Kommission nur für die Vermittlung abknüpfen lassen würde.
Aber ich meine, das hat ja durchaus eine politökonomische Nachvollziehbarkeit, dass ab dem Moment, wo die Lohnkosten im Verhältnis zu dem, was geliefert wird, sich sinken, umgekehrt ausgedrückt, sobald das mehr wert ist, was da geliefert wird, als im Durchschnitt halt 20 Euro oder was die vergammelten Sushis von nebenan halt kosten oder der Jufka, den man sich schicken lässt, umso mehr rechnet sich das dann natürlich auch, das Ganze fahren zu lassen. Und ich meine, wer zuletzt beim Rewe für die Woche eingekauft hat, der weiß, dass er mit 20 Euro nicht sonderlich weit kommt.
Ja, und ich glaube, also jetzt gerade ist so ein bisschen die Hoffnung auf Plattformseite auch, dass man das Ganze gut kombinieren kann. Das ist das, was Lieferando jetzt zum Beispiel auch wieder von sich selbst sagt. Sie hoffen, die Auftragslage ist natürlich bei Restaurantlieferungen sehr ungleich über den Tag verteilt. Mittags bestellt man sich sein Mittagessen, abends was zum Abendessen. Da gibt es große Flauten und die Hoffnung ist, wie du gesagt hast, einerseits man hat hier Lieferungen mit einem höheren Transaktionswert, andererseits man füllt damit auch die Zeit auf, in der man Fahrerinnen und Fahrer sonst rumstehen hat, trotzdem zahlt. Das ist ja gerade das große Problem, wenn man aus Unternehmenssicht, wenn man die Leute selber anstellt. Die Idee ist, dass man darüber einerseits eben diese Spitzen oder diese Tiefs ausgleicht, auffüllt, auch da dafür sorgt, dass die Fahrerinnen und Fahrer keine freie Minute haben. Und zum Zweiten, da ist, kann ich natürlich schwer beurteilen, wie gut das schon funktioniert, ist die Hoffnung von Lieferando auch, dass man ein so dichtes Netz hat an Kundinnen und Restaurants und sonstigen Partnern, dass man die Fahrten poolen kann. Das ist der Begriff, den sich Lieferando zumindest dafür ausgedacht hat. Also, dass eine Riderin jetzt nicht mehr am Restaurant startet, zu mir fährt, dafür die halbe Stunde braucht, sondern idealerweise auf der Fahrtstrecke noch ein zweites Restaurant abfährt und einen zweiten Kunden oder Kundin bedient. Und darüber natürlich dann auch, also die gleichbleibenden Arbeitskosten, denen ein höherer Transaktionswert gegenübersteht.
Das klingt dann ja aber ziemlich nach einer Aufgabe auch wieder für KIs, oder? Also, weil das klingt ja nach einer eher komplexen algorithmischen Aufteilung, wenn es nicht mehr darum geht, ich nehme Auftrag an oder nicht, was ja auch schon komplex genug ist, wenn man das auf genügend Fahrer verteilt. Aber wenn es jetzt darum geht, wo liegt auf der Fahrt noch ein Restaurant von einem Kunden, der auch in der Nähe liegt, dann ist man ja bei mathematischen Operationen, die jetzt wirklich komplex werden. Und die Frage, wie viel Gewicht ist dann eigentlich unterwegs, ist ja auch noch eine große Frage dann.
Ja, sicherlich. Also es ist, glaube ich, für Sozialwissenschaftlerinnen sehr schwer, dann einen Einblick zu erhalten, weil das der unternehmenseigene Logistikalgorithmus ist. Da fände ich wirklich sehr spannend, da mal Zahlen zu sehen. Allerdings, also Lieferando lässt sich nicht in die Karten schauen, die anderen Lieferdienste natürlich auch nicht. Und insofern bleibt das, glaube ich, so ein bisschen das große Rätsel. Wann entscheidet der Algorithmus, dass diese Fahrerin hier oder dorthin fährt? Also ich glaube, ein zweiter Gesichtspunkt, wo das auch noch interessant ist, was ich mich zumindest immer gefragt habe, ist die Fahrt oder die Bezahlung bei Lieferando ist auch um so einen Akkordlohn ergänzt. Also die Fahrerinnen und Fahrer bekommen eben ihren Mindestlohn pro Stunde und dann gibt es einen Auftragsbonus, der gestaffelt ist. Also ab dem, ich glaube, es war mal der 25. Auftrag im Monat, bekommt man dann nochmal einen extra Centbetrag pro Auftrag und ab dem 200. Auftrag, den man in dem Monat ausfährt, erhält man dann natürlich auch einen höheren Bonus. Ich glaube, 2 Euro sind es dann sogar. Insofern, das wäre ja dann, wäre auch nochmal für so eine Algorithmik, die Lieferando da anwendet. Die Frage, ist es dann, diskriminiert man dann wieder gegen Fahrerinnen und Fahrer, die besonders viel gefahren sind und dann dementsprechend teurer werden? Das ist alles aber für, also von außen sehr, ja, uneinsichtig.
Philipp, vielen Dank. Du hast, also oder ich fasse nochmal zusammen, wo man auch nochmal nachlesen kann. Uri Mittenmeier, Ausgeliefert, ist, glaube ich, das Buch, was da gerade im DGB insgesamt viel rumgereicht wird, wo man auf jeden Fall nochmal nachlesen kann, wo ja Uri selber hat ja einen Betriebsrat gegründet. Also da ist nochmal viel sozusagen aus der Praxis geschöpft. Wir selber haben hier im Arbeitsweltradio schon mal eine Folge gemacht mit dem Falco Blumenthal und dem Martin Uppelt zu ihrem Sammelband zu digitaler Gegenmacht, wo es ja auch einen Artikel gibt, wo es darum geht, wie sich Riderinnen und Rider organisieren und so, was für einen Widerstand die da treffen. Und nicht zuletzt gibt es natürlich deinen Artikel in dem Sammelband von Nathan Weiß und mir zum Scheinsubjekt Digitalisierung. Ich denke, damit ist man erstmal bedient, wenn man sich für das Thema interessiert. Und dann bleibt mir eigentlich nur das, was wir immer machen, wenn André nicht noch Fragen hat. Du warst unser Gast. Du darfst natürlich schließen und nochmal sagen, was dir vielleicht am Thema wichtig, zentral erscheint, wo du aber das Gefühl hattest, das haben wir noch nicht genannt, benannt, besprochen.
Dann würde ich vielleicht tatsächlich einen kurzen Punkt noch sagen. Natürlich haben wir auch unsere Fachgewerkschaft, die sich mit dem Thema beschäftigt. Das ist die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG. Und ja, ich sag mal, wer da in dem Bereich arbeitet, sollte unbedingt dort Mitglied sein. Denn ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wie es auch mal schwierig werden kann mit der Abrechnung und mit der Auftragszuteilung und so weiter. Und wenn man da mal Probleme hat, ist es immer gut, da auch einen Partner an der Seite zu haben, der einen dabei unterstützt. Und das ist dann natürlich auf jeden Fall unsere Fachgewerkschaft. Wir sehen auf jeden Fall, es ist da sehr viel in Bewegung. Wenn ich alleine so die letzten 5 Jahre schaue, wie sich da dieses Feld eben auch verändert hat, wo auch so ein bisschen der Fokus auf der Problembehandlung aus Arbeitnehmersicht liegt. Und das hat sich ja viel geändert und ich glaube, das wird auch weiterhin so sein. Und damit jetzt aber dann zum Schlusswort vom Philipp.
Ich glaube, ich würde das nochmal aufgreifen. Der eine Punkt, über den wir jetzt, glaube ich, noch nicht so sehr gesprochen hatten, war Organisationsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und da ist, glaube ich, mein Key Takeaway auch speziell für Lieferando. Es gibt da ein bisschen unterschätztes Problem für die Arbeitnehmerinnenseite. Wenn man nämlich nicht tatsächlich in die Wertschöpfung des Unternehmens so unmittelbar eingebunden ist, sondern eben nur diese Unkost ist für die Aufrechterhaltung des Monopols, dann lässt sich Streikbemühungen oder Organisationsanstrengungen seitens der Gewerkschaft dann natürlich auch erstmal wesentlich länger aushalten. Und ich glaube, das ist auch das, womit die NGG gerade zu kämpfen hat, die seit nur mehr 2 Jahren versucht, mit Lieferando in Tarifverhandlungen einzutreten und das an Lieferando erstmal per se abhält, weil die sagen, mit euch brauchen wir gar nicht reden. Da kommt kein schlechtes Angebot, da kommt gar nichts. Und neben allen wirklich wichtigen und auch strukturellen Punkten, dass es ein prekärer Beruf ist, dass die Leute, die dort arbeiten, im Großteil auch von strukturellem Rassismus und sonstigen Diskriminierungen nochmal doppelt betroffen sind, dass wer da arbeitet, im Zweifel eher kündigt, als sich zu organisieren, das alles war. Und ich glaube, es gibt aber einen bisher zu kurz gekommenen Punkt, sich auch mal das Geschäftsmodell von Lieferando anzuschauen und zu sagen, die Arbeit ist da nicht in der machtvollen Position, wie es vielleicht sogar bei anderen Lieferdiensten, aber eben in anderen Berufen noch viel mehr ist.
Jedenfalls nochmal ein sehr spannender Aspekt. Und da sollten wir vielleicht mal schauen, ob es da auch Elemente in anderen Bereichen gibt, wo man auf ähnliche Phänomene stößt. Und könnten dazu dann nochmal schauen, ob wir da vielleicht nochmal eine Folge zu machen. Der Peter wird da sicherlich seine Augen offen halten. Er ist da ja auch im wissenschaftlichen Bereich unterwegs. Da können wir sicherlich nochmal über dieses Thema sprechen. Philipp, hast du noch einen Punkt? Oder ich sehe Kopfschütteln. Dann sage ich, Philipp, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Ich hoffe, es war auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer spannend. Der Aspekt, dass tatsächlich am Ende des Tages mit dem Ausliefern selbst gar kein Geld gemacht wird, wenn es Lieferando selber tut, ist ja doch schon sehr spannend und etwas kontraintuitiv, könnte man sagen. Und insofern ein interessantes Gespräch. Vielen lieben Dank, Philipp. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr dann auch das nächste Mal wieder einschaltet beim Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.